Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wo ist die Sarah in diesem Land? Aber sie ist da nach einer langen Zeit und wir haben Urlaub gemacht beide und verrückt eine kleine Herbstpause gemacht, wenn die Blätter fallen und langsam die Natur in den Schlaf geht, dann schlafen wir nicht, aber wir holen einmal tief Luft, Sarah und ich, um dann neue Folgen zu produzieren. Und genau so ist es geschehen. Und ich fand dieses Thema, nämlich der Hund ist unser Spiegel, so treffend, dass ich das gelesen habe, diese Zeile, irgendwo habe ich sie aufgeschnappt, ich glaube in diesem Internet, und dachte mir so, verrückt, irgendwie. Ich muss mal drüber nachdenken, hab drüber nachgedacht, hab dir geschrieben und du hattest Lust auf das Thema. Guten Morgen, mein Spiegel.
Guten Morgen, Spieglein, Spieglein. Ja, wir haben total vergessen, Bescheid zu geben, dass wir in Herbstpause gehen. Ist mir nachher eingefallen. Als wir dann in der Herbstpause waren, wir haben es ja gar nicht angekündigt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
Voll. Es ist sträflich, aber wir haben. Ich habe es so in der Zwischenzeit aber auch. Von Leuten, von denen ich es überhaupt nicht gedacht hatte, hätte ich wirklich im Leben nicht gedacht, dass Menschen uns zuhören, die ich kenne oder die in diesem Business auch arbeiten, im weitesten Sinne, aber die uns hören.
Deshalb, ja, ich bin total glücklich gewesen zu hören, dass ein guter, wirklich guter Freund, den ich sehr schätze, der in Singapur lebt, den ich deswegen auch einfach so selten sehe oder wir so selten sehen, der hört den Podcast und der hat noch nicht mal einen Hund. Der hatte mal einen Hund, aber der hat jetzt gar keinen Hund und der hört trotzdem den Podcast. Jamie, ich grüße dich hiermit.
Und darf ich auch jemanden grüßen, alle, die ich kenne?
Ja, sicher. Nee, nicht alle, genau. Die du kennst, sonst sind wir ja morgen noch hier.
Genau, wie beim Radio früher, und ich grüße alle, die mich kennen. Das ist doch immer der Standardspruch gewesen.
Ach, stimmt. So. Ja, boah, voll. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Stimmt. Ich grüße alle, die mich kennen.
Ich grüße meine Mutter, meinen Freund Peter und alle, die mich kennen.
Alle, die mich kennen. Okay, dann bitte, Mike. Wen grüßt du?
Die Saskia. Saskia Schneider von Petbook. Petbook gehört zu Axel Springer und die machen eine wirklich coole Seite.
Was ist das? Da muss ich aber jetzt mal direkt mal reingucken.
Um Tiere geht das und im weitesten Sinne. Und mit der habe ich gemailt und sie schrieb, während sie meine Mail gelesen hat, der will nicht nur spielen gehört. Und sie schrieb in Klammern, großer Fan. Deshalb, liebe Saskia, wenn du auch diese Folge hörst, ganz liebe Grüße.
Ich schaue gerade die Seite an, die sieht voll
cool
aus.
Guck mal, petbook.de.
Ich gucke. Ja, ich schaue mir das gleich mal an.
Schön. Guckst du mal. Liebe Sarah, bevor wir in den Spiegel gucken und da tief reingucken, wie war dein Hundemoment der letzten Zeit?
Der Hundemoment der letzten Zeit, es gab viele wirklich schöne Momente. Ich war in Holland, in Breskens, falls das jemand kennt, das quasi gegenüber von Vlissingen, auf der anderen Seite von Wasser. Und da sind schöne, nette Strände, wo man mit Hunden hin darf. Und zu dieser Jahreszeit dürfen die auch ganz täglich jederzeit da unten angeleint rumrennen und so. Also wirklich perfekt für Hundehalter. Und wir waren dort. Und also ich weiß ja nicht, was mit meinem Hund Ronja los ist. Aber wenn die das Meer sieht und der Wind, der um die Nase weht und sie diese Nase dann in den Sand reinbohrt, dann passiert was mit diesem Hund. Das war ja von Anfang an so, als sie das erste Mal mit mir am Strand war. Da hat sie ja nach 2-3 Tagen hat sie da ja so eine Art Leidenschaft für entwickelt. Und jetzt ist das inzwischen, das ist ihr Ort. Ne? Mhm. Und wenn wir dann da sind, dann ist das ein anderer Hund. Also sobald wir den Strand verlassen, ist sie wieder sie. Aber wenn wir am Strand sind, dann ist das ein anderer Hund. Dann ist die so frei, dann ist die so glücklich und die lacht und die spielt mit den anderen und die rennt da rum und dann hebt die Algen auf und schleudert die in der Gegend rum und fängt sie wieder auf. So Dinge, die ich hier gar nie von ihr sehe. Die ist dann so wirklich ausgelassen, glücklich und fröhlich. Und man hat fast ein schlechtes Gewissen, dass man nicht an einem Strand lebt. Aber ich meine, wer kann das schon? Ne? Da müssen wir alle durch. Ne? Wir würden ja alle gerne am Strand leben. Aber bei Ronja siehst du richtig, dass sie ein anderer Mensch ist, ein anderer Hund ist, wenn sie am Strand ist. Und da kriege ich Pipi in die Augen. Ne? Also wenn ich das sehe, da blüht mir das Herz derart auf. Und das war auch definitiv der Hundemoment, als sie das erste Mal sich geschüttelt hat, den ganzen Stress und Frust und die Ängste und alles abgeschüttelt und einmal mit Mika und Boogie da durch die Dünen gepäst, durch die Pfützen, durch die Wellen und einfach Möwen versucht zu jagen, völlig erfolglos. Und das war, weil sie so einfach so glücklich.
Voll gut. Aber das, da merkst du, guck mal, wie wichtig die Elemente sind. Also ja, ganz krass. Total. Ich habe das ja bei Spanja auch genauso. Also die ist ja auch komplett anders und dreht völlig durch und wird wieder einjährig, wenn sie am Meer ist und am Wasser ist und Steine ins Meer geschmissen werden, die sie nie kriegt, aber trotzdem immer hinterher hechelt.
Irgendwie. Ja, guck mal, jetzt ist das ja ein Hund, der darf ja am Strand leben. Die hat ja das Glück.
Die darf da leben, die darf da jeden Tag auch, aber es ist auch nur ein Luxusding, ne? Die kleine Champagner-Tussi ist auch so, dass sie sagt, ach, heute habe ich mal keine Lust, irgendwie da runter zu gehen. Ist mir viel zu anstrengend.
In dem Alter darf man das, aber.
Darf man, finde ich auch.
Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Bisschen schlimm, aber auch notwendig leider. Wenn man so ein bisschen gänglich lebt, dann hat man ja, jetzt um diese Zeit geht das Rattenproblem wieder los. Und das ist dann auch schon so, dass die dieses Jahr, warum auch immer, ich versuche es gerade rauszufinden, ganz schön überhand nehmen. Also die sind massiv viele. Und wenn du, was aber normal ist, wenn du Tiere hast, also sprich irgendwie Hühner hast und lauter so Zeug, dann hast du auch automatisch Ratten, weil du Futter hast. Und das, wenn das ein bisschen daneben geht, dann sagen die, hey, Leute, da gibt's was. Und es ist dann irgendwann an einem Punkt, wo du dann aktiv werden musst. Es geht nicht anders, weil sonst nimmt es wirklich überhand.
Darf ich fragen, richten die Schaden an?
Die richten Schaden an, ja. Die richten auch in Autoschaden an zum Beispiel. Also ich habe jetzt inzwischen einen sogenannten MADA-Infrarot-Signal fest eingebaut irgendwie im Auto, weil das eine Ratte lebte im Motorraum, habe ich glaube schon mal erlebt, und hat sich da auch gerne durchgebissen. Und das ist dann ein Problem. Und klar. Dementsprechend ist es gut, eine kleine Bella zu haben, die ihren Job macht. Und inzwischen hat sie Pelle gezeigt, wie der Job geht. Und das war mein Hundemoment der Woche, weil der doch so sensible Pelle, das wird den Tierfreaks da draußen nicht gefallen, aber es ist, ich habe das gelernt, zumindest für mich gelernt, dass es eine gewisse Notwendigkeit hat, sonst wirst du den Ratten einfach nicht mehr Herr. Und sie jagen sie zusammen, um das mal so zu sagen. Und Bella ist da die perfekte Lehrerin. Die hat ihm gezeigt, wie man innerhalb von relativ schneller, kurzer Zeit dann auch eine Ratte erledigt. Und Pelle macht jetzt mit. Das heißt, er ist jetzt quasi der Schüler, der dann mitmacht. Aber das ist dann auch so, das geht dann jetzt noch schneller, weil einer ist vorne, einer hinten an der Ratte und dann macht es einmal Knack und dann ist es vorbei. Das ist deshalb der Hundemoment der Woche gewesen, weil ich es wahnsinnig krass finde, wie sehr das in der DNA steckt, aber dafür sind diese schwedisch-dänischen Hofhunde ja gemacht. Dass ihre, gut, die Mutter ist ja eine Profi-Arbeitshündin in diesem Bereich. Und wie sehr und wie krass das in der DNA drin ist, das ist unfassbar. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, weil Bella ja einfach Familienhund ist und einfach auch wirklich ein Riesenschatz ist im Umgang mit unserer Tochter und so weiter. Aber wenn es dann zum Einsatz kommt, und das macht sie automatisch, auch in der Werkstatt, wo dann auch eine Ratte war, stöbert sie auf, findet sie. Und in der Tat ein Tsiguchu-Mischling wie Pelle, der ja eigentlich ein Laufhund ist, der mit dem Jagen jetzt erstmal so nichts zu tun hat, mit Ratten schon gar nicht, sich anstiften lässt und dann aber auch genau die richtigen Sachen macht, um das dann auch schnell zu erledigen. Das ist dieses Thema, hat eine gewisse Faszination. Damit macht man sich natürlich jetzt mit so einem Hundemoment der Woche nicht unbedingt beliebt, aber ich denke, wenn man diese Problematik lösen will, dann so. Ich finde, das ist dann tatsächlich noch irgendwo eine Art und Weise, wie man damit irgendwie noch umgehen kann. Wobei es natürlich auch für mich jedes Mal eine Katastrophe ist, wenn du dann siehst, dass da ein Tier stirbt. Aber ja,
so ist ja, es. Ja, ich bin da, hab da auch gemischte Gefühle zu, weil wenn man sich mit Ratten beschäftigt, das sind halt ganz tolle Tiere, ne? Die sind halt mega intelligent, sehr sozial. Ja. Es sind halt Schädlinge, weil sie tatsächlich Dinge kaputt machen können. Und ich glaube, ab einem gewissen Maß können die einem ja auch gesundheitlich gefährlich werden. Da weiß ich gar nicht genau, wie viel oder wie hoch tatsächlich die Gefahr ist. Ich habe zum Beispiel noch nie von jemandem gehört, dass er durch eine Ratte irgendeine Erkrankung bekommen hätte. Aber alle sagen es ja immer. Also von daher, da bin ich vorsichtig mit der Aussage. Aber ja, natürlich, klar, wenn die dir den Keller oder die Bude auseinandernehmen, weil sie da an dein Essen dran wollen, dann ist das natürlich ein Problem. Ich bin mir halt nicht sicher bei solchen Aktionen, ob, wenn die Hunde jetzt, ich sag mal, konsequent Ratten jagen, ob dann die Ratten so pfiffig sind, sie sind super intelligent, das weiß ich, aber ob sie dann hingehen und sagen, das ist kein guter Ort für uns, wir suchen uns einen anderen Ort, oder ob sie dann trotzdem da am Ball bleiben und man einfach nur die ganze Zeit die, die gerade da sind, quasi tötet und dann kommt halt die nächste Ratte und es geht einfach endlos so weiter. Die vermehren sich ja auch irrsinnig schnell, ne? Schwieriges Thema. Kann ich, also müsste man wahrscheinlich wirklich mal mit einem Fachmann drüber sprechen, was man da wie am besten macht, keine Ahnung. Aber naja, dass die Hunde in der DNA jagen und so weiter drin haben, das ist klar. Und wenn die einen guten Job machen und das Tier tatsächlich schnell und möglichst ohne Tamtam töten, dann ist das besser als jede Falle, ne? Also was man da schon gesehen hat, wie so Ratten in solchen Fallen elendig über Stunden verrecken, weil das nicht richtig zugeschnappt hat, das finde ich viel grausamer.
Abenteuerlich. Also ich kann ja sagen, dass auch was es an Angebot gibt, ein Gift zum Beispiel auch.
Ja, Gift, das ist sowas Abartiges.
Das ist, es ist so abartig und es ist auch so quälend und so langsam und so ein schlimmer Tod. Ja. Das habe ich, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Das wird ja aber proaktiv angeboten in so ländlichen Gebieten, ne? Und dann auch in diesen einschlägigen Geschäften, auch irgendwie bei diesen ganzen Landshops und so weiter. Das ist ganz, ganz krass. Naja, und wenn dann eine Ratte nicht richtig erwischt wurde, dann irgendwie durch so eine Schnappfalle, dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, wie grausam das alles ist.
Das ist ganz schrecklich.
Also das macht man in der Tat nicht. Und naja, gut, jetzt kannst du natürlich sagen, kann sich jeder so einen Hund anschaffen? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist natürlich am Ende des Tages eine total philosophische Frage und auch ein ethisches Ding. Hier in dem Fall ist es jetzt wirklich so, das dauert 3 Sekunden und dann war es das. Also das ist tatsächlich wirklich ganz schnell. Und ja, in der Abwägung ist es auch so, dass man, glaube ich, so ein paar Sachen auch wirklich akzeptieren kann, wenn sie dann aber wirklich, also die fressen halt einfach auch im Auto Sachen an, die sind nicht mehr cool. Und das wird dann halt einfach auch gefährlich. Das muss man auch so sehen. Oder kann gefährlich werden. Und somit muss man sich dann irgendwann auch ein Stück weit entscheiden, ob und wie man dagegen vorgeht. Nicht ganz einfach, also gebe ich zu. Für mich ist es auch nur deshalb der Hundemoment der Woche, weil es einfach auch gut ist zu sehen, dass nochmal, dass es eben in der DNA drin ist, dass sie es einfach auch ausführen und dass zum Beispiel, es geht schneller durch Pelle, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also das geht jetzt irgendwie Hand in Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist jetzt auch nicht so, dass hier jetzt ein Friedhof mit Ratten von Hunderten von Ratten ist. Das ist so natürlich nicht der Fall.
Weil ich finde es interessant, also was ich an dem Hundemoment interessant finde, ist zu sehen, wie die Hunde wirklich sich Dinge voneinander abgucken. Das ist ja auch so intelligent, ne? Und das beobachtest du ja in Gruppensituationen immer wieder. Also ob das jetzt innerhalb einer Gruppe in einer Familie ist, aber es gibt ja auch in Hundetagesstätten oder so Gruppen, die fest zusammen immer wieder zusammentreffen, wo auch Hunde Verhalten von anderen Hunden übernehmen. Das finde ich immer sehr interessant und ja, das ist auch eine schöne Beobachtung.
Total, total. Also, der Spiegel. Ich bin wirklich fasziniert gewesen von diesem einen Satz, den ich irgendwo aufgeschnappt habe und dachte mir so, inwieweit ist denn, jetzt hast du, wir haben ja jeder mehrere Hunde, inwieweit spiegeln die uns denn und inwieweit kann denn auch jeder Hund, im Fall von uns jetzt, für mehr Hunde haben, ein Spiegel sein? Und dann kam ich so ins Nachdenken und dachte, ja, jeder Hund zeigt mir auch was und zeigt mir auch ein Stück weit einen Spiegel von mir. Und wenn ich dann überlegt habe, wo ist denn der größte Spiegel, dann ist es wahrscheinlich Bilbo, der in irgendeiner Form so viele Züge an sich hat, wo ich mich dann auch wirklich wiederfinde. Also hat natürlich auch ein bisschen was mit der Rasse zu tun. Und habe dann aber auch festgestellt, dass es ganz schön heftig ist, den allen nachzukommen. Also wo du merkst, dass viele der Hunde haben einfach, oder alle Hunde haben ein Stück weit was von mir und spiegeln was zurück. Und ich merke aber auch, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es schwer ist, das zu sehen. Weil man das ein bisschen übersieht. Und deshalb tut es gut, an einem oder anderen Punkt mal wieder darauf hingewiesen zu werden. Die spiegeln uns ganz schön, wenn wir es zulassen. Und sie haben aber auch, und das ist ja auch ein Spiegel, sie ziehen sich auch sehr zurück und spiegeln nicht, wenn du dich nicht intensiv mit ihnen beschäftigst. Dann lassen sie dich einfach auch ein Stück weit in Ruhe. Ganz krass, auf eine sehr angenehme und tolle Art und Weise. Das hat man in Beziehungen ja nicht so oft. Da wirst du andauernd gespiegelt. Im wahrsten Sinne. Und deshalb ist das Zusammenleben mit Hunden für mich teilweise auch wirklich sehr, sehr angenehm, weil sie es nicht andauernd unaufgefordert tun. Ja, aber welcher Spiegel ist denn bei dir am größten von deinen Hunden?
Oh. Schwierig. Also ich glaube, wer mich am meisten gespiegelt hat, wahrscheinlich war Frieda. Mhm. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich so nah an ihr dran war. Die war sehr impulsiv. Die mochte nicht jeden. Ach Mensch, das mache ich mir jetzt gerade keine Komplimente selber.
Es wird dünn.
Ja. Ja, die hatte ihre Meinung und die stand dann dazu. Und die ist dann über Leichen gegangen, auch um für sich. Ja, das muss ich sagen. Da bin ich echt ähnlich. Das sind nicht, das muss man dann auch sich zugestehen, dass aber was ich eigentlich interessanter finde, ist, wie man sich auf die Zeit, so über die Zeit angleicht, was ein Energielevel angeht. Das ist etwas, was ich so viel beobachte zwischen Hunden und ihren Haltern, dass die. Also es gibt ja so viele Arten von Spiegel. Es gibt ja einmal quasi den Spiegel, was den Charakter angeht. Das ist ja dann fast mehr Zufall, würde ich sagen. So ein bisschen wie bei Frieda und mir. Aber was sich, glaube ich, echt angleicht, ist so das Energielevel. Wenn du dann halt so richtig träge Low-Energy-People hast, die dann irgendwann halt einen Hund haben, der genauso, ich sag mal, träge neben den herdümpelt, ne? Und dann hast du so super, mega, hyperaktive, nervöse Typen, die dann auch einen ebenso nervösen Hund neben sich stehen haben. Ich glaube, das ist schon so etwas, was entsteht. Ich glaube nicht, dass das so Gott gegeben ist. Der Hund wäre bei einem anderen Halter anders. Ich glaube, der ist so, weil der bei dir ist. Das heißt, deine Hunde bringen das nicht unbedingt mit, sondern du, also klar, dass ein Border Collie nicht dieselbe Energie mitbringt wie ein Berner Senne, ist klar, aber das passt sich dann eben entsprechend dem Grundpotenzial nochmal an. Ein Border Collie, der bei einer super entspannten, ruhigen, sehr ausgeglichenen Person ist, der wird auch ein eher entsprechender, natürlich wird das trotzdem am Ende ein Border Collie mit viel Energy sein, aber der wird sich dem anpassen. Wäre ein Border Collie bei mir, wäre das eine Katastrophe. Der würde wäre völlig nervös und hyperaktiv und überdreht, weil der würde sich dann wiederum anpassen an mir. Von daher ist das schon, ich finde schon etwas, was man gut beobachten kann, dass und das ist ja auch das, wo ich immer sage, deswegen sind das so gute Lehrer, weil dann siehst du das Verhalten bei dem Hund und denkst nur, boah, Wahnsinn, ist der nervös, ist der hektisch, ist der unruhig, ist der impulsiv? Und dann denkst du, scheiße, ich ja auch. Das spiegelt sich. Ich muss mich runterfahren, ich muss mich selber im Griff haben, ich muss selber ein bisschen ruhiger werden, dann kann das der Hund auch leisten. Und deswegen ist das ja auch wie so eine Art Persönlichkeitstherapie, wenn man so einen Hund hat. Weil man muss zwingend an sich arbeiten, damit man mit dem Hund zurechtkommt, weil der spiegelt halt auch nicht nur deine guten Seiten wider, sondern auch die Dinge, die vielleicht nicht so positiv sind. Und das ist ja auch ein ganz interessanter Spiegel. Und dann hast du ja auch noch mal den Spiegel, der dir vorgehalten wird, wenn du deinen Hund nicht, ich sag mal, nicht erziehst. Na, dann hast du halt einen Hund, der macht hier, also dann, ich sag mal so, das siehst du ja nicht nur beim Hund, das siehst du ja dann auch bei Kindern beispielsweise. Das, was du da rein investierst, das kommt halt auch hinten raus. Ne? Und das ist auch eine Art Spiegel. Da siehst du halt, ne, da wird dir auch gespiegelt, was habe ich denn da eigentlich geleistet oder eben auch vielleicht versäumt zu leisten. Und das ist halt beim Hund nicht anders. Na, also ich sag's mal so, wenn ich war heute früh beim Tierarzt und habe da Medikamente für Boogie geholt und dann kommt jemand rein mit so einer amerikanischen Bulldogge. Der Hund konnte gerade noch laufen. Der konnte gerade noch laufen.
Oh mein Gott.
Der hat es gerade noch da reingeschafft. Und das war ein junger Hund. Der war nicht alt, das war ein junger Hund. Der war so maximal übergewichtig. Und das war halt auch, als wäre der ein Zwilling von seinem Halter. Und die beiden, die haben es gerade so reingeschafft. Und die gingen auch genau so wieder raus. Und das sind ja auch so Spiegel. Ne? Dann siehst du ja auch, man überträgt das dann gewollt oder ungewollt, also eher ungewollt würde ich sagen, dann auch wiederum in den Hund, diese Problematiken. Wenn man genau hinschaut, kann man wahrscheinlich, wenn man sich seinen Hund sehr genau anguckt, seine ganzen eigenen Themen erkennen.
Ja, ich habe mich natürlich gefragt, was ist mit Bella? Also warum habe ich Bella? Und was zeigt sie mir? Und sie bellt ja auch irgendwie manchmal recht laut und manchmal merke ich das bei mir auch. Ja, das ist in der Tat so. Also manchmal ist es so, dass ich, also ist das so ein Mix, manchmal kommt so ein Punkt, wo ich dann auch belle, wenn es mir echt zu viel wird, also wenn der Pegel zu hoch wird. Und also nicht, dass ich schreie, aber ich belle dann. Und bei Bilbo ist es genau das Gegenteil. Also ich werde dann auch oftmals sehr, sehr ruhig. Und wenn ich sehr, sehr ruhig werde, ist es manchmal besser, ich belle. weil wenn es dann den Punkt ist, dass ich sehr, sehr ruhig werde, dann sind mir Dinge einfach völlig egal. Und dann ist auch Wolfgang Schäuble, Gott hab ihn selig, ich hätte dann gesagt, ist over. und so ist es bei Bilbo auch. Oder aber er ist dann wirklich so sauer, dass er sehr ruhig wird und dann scheppert es im nächsten Moment. Und dann aber auch sehr konsequent. Aber trotzdem ist es auch so, dass Bella auch so ein bisschen, jetzt darf man nicht zu viel rein interpretieren, auf der einen Seite macht sie ihren Job und auf der anderen Seite ist sie sehr sensibel. Also auch das ist wieder sowas, wo sie einfach auch, oder auch manchmal auch in gewissen Situationen, die sie nicht kennt, ängstlich. Ich bin jetzt grundsätzlich kein ängstlicher Mensch, aber es gibt bestimmte Situationen, von denen ich großen, großen Respekt habe. Und dieser große Respekt ist dann vor allen Dingen gegeben, wenn etwas, was glaube ich bei jedem Menschen so ist, wenn etwas ad hoc passiert, wo du denkst, huch, was ist denn hier los? Und dann neige ich auch dazu, erstmal nicht nach vorne zu gehen, sondern erstmal zu gucken, so, das gucke ich mir erstmal von der Seite an und brauche dann auch eine Zeit lang, bis ich dann wieder aufgewärmt bin aus meiner Schockstarre. Und was eben ganz krass ist, ist Spanja. Ich glaube, das ist eben einfach auch so mit Bilbo, vielleicht auch, weil es meine ältesten Hunde sind, auch ein großer Spiegel, weil sie einfach auch so diesen Mix hat zwischen Wildsein, den Schalk im Nacken und trotzdem aber Souveränität zu haben. Und das kommt meinem Charakter vielleicht einfach am nächsten. Irgendwie genau dieser Mix, sich trotzdem aber auch so dieses hoffentlich dieses Jugendliche zu bewahren oder dieses Kindliche zu bewahren und das immer wieder auch aufblitzt. Ich glaube einfach auch, also das ist so auch mein Lebenselixier. Ich könnte nicht überleben, wenn ich nur aufgeräumt, straight, klar durch die Gegend laufen würde. Das wäre meinem Charakter nicht zuträglich oder meinem Wohlbefinden nicht zuträglich. Und deshalb, je länger ich drüber nachdenke, dann ist es vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr Spanier als sogar Bilbo, weil Bilbo auch eine gewisse, also das Ruhige ist schon fast phlegmatisch, das würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Aber was bei ihm eben einfach ist, ist dieses Eigenständige. Also ich brauche eben einfach von Zeit zu Zeit meine Eigenständigkeit, egal in welchem Setting ich bin. Ich muss meinen Raum haben. Wenn man mich an die Kette legt, dann werde ich unausstehlich. Das ist schon so. Das ist der Herdenschutzhund in mir. Das schaffe ich nicht. Wenn ich irgendwie an der kurzen Leine gehalten werde, dann reiße ich mich da los. Irgendwann. Und bin dann auch verschwunden. Das ist so ein typischer Bilbo. Aber es ist auch so, ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist. Man denkt ja immer so, wie du das erzählt hast, dass wenn man so einen Hund sieht und den Menschen dazu sieht, dann denkst du, das passt so geil wie die Faust aufs Auge. Meine Lieblingsgeschichte ist ja immer da irgendwie die Frau, die jetzt inzwischen zwei Baseus hat, zwei Windhunde hat, die genauso aussieht, genauso dünn ist wie diese Hunde. Also wirklich genauso und auch genauso sich auch verhält wie diese Hunde. Es ist so eine Symbiose zwischen, es passt nichts, passt besser zu einem Baseu wie diese Frau. aber das ist ja immer was anderes. So, das sind ja mehr so die Äußerlichkeiten. Und der Spiegel ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Das sind ja auch manchmal Situationen, in denen man ist. Und diese Situationen können sich durchaus ändern und somit auch der Spiegel der Hunde. Also je nachdem, wie man so drauf ist. Und aber auch dann wieder diese Vermischung in Reaktionen. Also wie reagieren wir und wie reagieren der Hund? Natürlich auch irgendwo der Spiegel. Aber wir reagieren sauer, sind angespannt, keine Ahnung, die Hunde ziehen sich sehr zurück. Kann ja auch ein Spiegel sein, so nach dem Motto, hey, guck mal genau hin, du bist hier over the top. Da ziehen sich alle zurück. Weil du so eine Energie ausstrahlst. Meinst du,
dass sie dir das spiegeln, also...
Komm mal klar. Komm mal klar, du bist viel zu doll, du bist, keine Ahnung, hier ist ja, deine Energie. Deine Energie ist so krass, die ist viel zu viel. Wir ziehen uns alle zurück, weil der Alpha-Hund gerade nicht für uns nicht greifbar ist, was er gerade da tut.
Also so manche viele Hunde Aspekte. Machen ja dann auch noch mit. Ne? Das ist also, ich glaube, das ist so individuell, beziehungsweise ich frage mich, liegt das am Verhältnis zwischen Hund und Halter, ob der Hund sagt, so wie du drauf bist, so komme ich gerade nicht mit dir zurecht, ich ziehe mich zurück, beziehungsweise ich kooperiere nicht mehr oder ich bin weg hier. Oder aber, dass der Hund damit einsteigt. Ich glaube, das hängt vielleicht davon ab, inwiefern der Hund das auch darf. Aber das gibt's ja auch. Also das bekomme ich ganz häufig mit, dass ein Hund und ein Halter gemeinsam in Konflikte gehen, was natürlich nicht so gut ist eigentlich. Ne? Eigentlich sollte ja der Hund dann sich hinter den Halter stellen und ja, der kann sich seine Meinung bilden und sagen, ich finde das blöd, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder aber er sagt, ich lass den mal machen, weil der führt das jetzt hier an. Das ist ja oft auch diese Leinenproblematik, ne? Also wenn an der Leine Theater ist, kannst mir glauben, ich habe jetzt 2 Wochen am Strand Menschen mit ihren Hunden beobachtet. Du kannst dir gar nicht vorstellen, der Strand war übersät mit Hundehaltern und Hunden, da ist ja wirklich von A bis Z alles dabei. Da sind Teams, wo du hinguckst und da kommst du ins Schwärmen, wie schön das zu sehen ist, wie gut die miteinander harmonieren, wie toll alles klappt. Dann gibt es welche, wo du sagst, uiuiui, da vielleicht auch noch ein ganz junger Hund, da ist noch viel zu tun. Und dann gibt es andere, wo du merkst, boah, da sind Baustellen bis über sonst wohin. Ne, da. Und ganz häufig ist das halt auch wirklich so, dass du eine ganz starke Stimmungsübertragung hast. Grundsätzlich ist das ja was ganz Normales, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt mit meinen Hunden auf die Straße ginge und ich hätte einen Konflikt mit jemandem, dann möchte ich nicht, dass die in den Konflikt einsteigen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass die eigenständig entscheiden, da jetzt mitzumachen. Stell dir das mal vor.
Klar nicht. Ja, klar nicht. Ne?
Und die sollen immer an meiner Seite sein. Und solange ich sie nicht auffordere, mich zu unterstützen, was ich auch bisher noch nie tun musste, dann möchte ich auch, dass die ihre Klappe halten. Und ich bin ja souverän genug und auch stark genug, meine Konflikte alleine zu klären und zu lösen. Und ich ich meine das jetzt auch tatsächlich als Halter im Allgemeinen. Also so sollte man als Hundehalter, denke ich, dem Hund gegenüber sich positioniert haben, dass der Hund weiß, mein Hundehalter, der ist so stark und souverän und der ist so selbstbewusst, der braucht meine Unterstützung nicht. Der kommt auch alleine wunderbar zurecht. Weil was passiert sonst? Ja, das siehst du eben bei diesen Leinenpöbeleien gerne, wo auch ganz häufig das Verhalten des Halters vom Hund missverstanden wird und oft als wir machen das gemeinsam hier, ne, wir schreien jetzt gemeinsam hier rum. Also es sind dramatische Szenen teilweise ja zu beobachten. Und auch hier könnte man als Halter sich fragen oder mal nach den Spiegel mal genauer betrachten und zu sagen, okay, was sehe ich gerade? Was passiert hier gerade? Was sagt mir das? Was spiegelt das mir zurück? Warum sind wir in der Situation so, wie sie ist? Ist allerdings ja auch nicht immer super einfach, ne, das zu deuten.
Total schwierig. Also ich finde, nichts ist schwieriger. Und das sind, da haben wir ja schon in anderen Folgen auch drüber gesprochen. Und sicher ist auch, dass gerade so eine Urlaubszeit zeigt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel und spiegelt auch ganz, ganz, ganz viel. Also ich merke in meinen Urlaubssituationen, dass die Hunde, vielleicht auch, weil wir sie ein Stück weit anders wahrnehmen, weil wir noch mehr auf sie einlassen können, da merke ich auch, wie relaxer ich bin oder je relaxer ich dann werde im Urlaub, desto relaxer sind sie auch. Und ich merke auch, dass wenn ich total angespannt bin, dass dann reicht hier, dass irgendjemand hier auf Richtung Haus fährt und schon ist Bella diejenige, die ausfreakt. Also das passiert aber erstaunlicherweise dann nicht, wenn Urlaubszeit ist. Da ist sie viel, viel cooler. Und auch wenn ich wahrscheinlich souveräner bin und dann auch irgendwie nicht die ganze Zeit hektisch hin und her renne, sondern einfach auch dann mit Bedacht aufstehe und dann sage, mal gucken, wer da ist. Das ist schon extrem zu sehen und aber auch, finde ich auch manchmal beängstigend zu sehen, du hast es vorhin angedeutet, wie Menschen auch mit Hunden umgehen, auch gerade in dieser Urlaubssituation, weil sie dann einfach auch denken so, also ich kenne das aus meinem Familienkreis, im Urlaub muss alles nachgeholt werden, was wir so im Alltag nicht schaffen. Und dann wird trainiert und dann wird das noch gemacht und jenes noch gemacht und dann wird der Hund noch gefordert und der muss ja auch ausgelastet sein und es ist ja auch Urlaub. Besondere Zeit finde ich immer Urlaub. Kann gut, kann auch nicht ganz so cool sein. Kommt total drauf an. Aber ich finde es schon spannend, wie Hunde auch da in solchen Sondersituationen reagieren, wie sie spiegeln und wie sie agieren. Das ist schon
sehr spannend. Ja, was ich total cool finde, ich sitze super oft, wenn meine Kinder sich dann versuchen, zum Erdkern durchzubuddeln, sitze ich ja irgendwo am Rand in irgendeiner Düne mit den Hunden auf einer Decke und beobachte das Ganze. Und dann gucke ich mir natürlich eigentlich die ganze Zeit die ganzen Hundeleute an. Und was sehr interessant ist, und so, das ist eine Sozialstudie, kann ich dir sagen. du hast halt Menschen, die einen unglaublich guten Draht zu ihrem Hund haben. Ne? Die können ohne groß was zu tun, ohne Rumgeschreie oder sonstiges, mit kleinen Signalen, ich nenne es manchmal Anweisungen, weil sie weisen dem Hund nichts großartig an, sondern es ist eine Harmonie, die kooperieren miteinander, das ist Kommunikation, wird der Hund gelenkt, darf ich da hin, darf ich da nicht hin. Die können sogar ganz problemlos mit ihrem freilaufenden Hund durch andere Mengen an Hunden durch, ohne dass der zu anderen Hunden hinrennt. Ne, die rufen den im richtigen Moment zu sich, der läuft eine Zeit an ihn, bei ihnen im Fuß oder was, aber eine Freifolge, also sogar ohne Leine, wo du so dir das anguckst und denkst, naja, optimal. Ne, da für diese Menschen ist dieser Spaziergang natürlich total entspannt. Ne, die haben einen super guten Hund, super guten Draht zum Hund, eine tolle, wahrscheinlich eine ganz großartige Erziehungsarbeit geleistet. Macht total Spaß zuzugucken. Dann kommt so eine Mischung aus, ja, ein bisschen Kontrolle, aber immer noch musste viel investieren. Es ist schon noch ein bisschen Kampf. Man ist vielleicht sogar noch im Erziehungsprozess. Man erkennt aber, wo das hingeht, ne? Also das klappt dann in den allermeisten Fällen gut und wenn nicht, dann hat der Mensch eine gute Strategie, das in den Griff zu kriegen. Das ist auch eigentlich schön anzusehen. Und dann gibt es Menschen, die kommen mit ihrem Hund an den Strand und ich bin mir nicht sicher. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die gehen an den Strand und sagen sich, mega, ich muss mich jetzt um nichts kümmern, jetzt dürfen hier alle anderen meinen Hund beschäftigen. Oder aber sie gehen hin und sagen, ich habe ja sowieso keine Kontrolle über meinen Hund, ich habe das schon längst aufgegeben. Ich lasse das Ganze jetzt einfach nur geschehen und lächle das alles weg, was passiert. Das sind natürlich, das sind Einzelfälle. Das ist definitiv auch eine absolute Minderheit. Zumindest habe ich das wieder, also ich beobachte das eigentlich immer und auch jetzt die 2 Wochen lang tagtäglich. Es sind wirklich wenige Menschen, die mit dieser Frechheit, Dreistheit und so arschig antreten. Die kommen dann an den Strand und machen einfach Ärger. Und wenn dann der Ärger da ist, dann lächeln die den tatsächlich einfach auch weg. Dann haben die große Sprüche oder dann gibt's Konflikte oder sie ignorieren Menschen. Also da passiert, und der Hund, der rennt vom Elend ins Elend. Der kriegt da eine Klatsche, da eine Klatsche. Mal klappt's, mal kann er auch mal mit einem spielen, der ihm wohlgesonnen ist. Aber der rennt auch einfach ständig irgendwo in Konflikte rein. Hat leider Gottes, dieses arme Tier hat leider Gottes niemanden, der ihn unterstützt. Die haben es nämlich schon längst an den Nagel gehangen. Oder aber es ist ihnen egal. Ich kann es nicht sicher sagen. Eins von beiden muss es aber sein. Und diese Leute nerven halt hart. Ne? Du hättest halt am Strand so eine schöne Harmonie. Irgendwie alle nehmen so ein bisschen Rücksicht aufeinander. Und auch hier kein Kackhaufen am Strand. Das ist wirklich richtig gut. Ne? Also alle arbeiten Hand in Hand. Und dann kommen die, diese einen einzelnen Menschen, und sagen, da scheiße ich doch drauf, was ihr hier alle geleistet habt oder tut oder macht. Mir doch egal. Ich mache jetzt die Leine ab und los geht's. Und dann bin ich 300 Meter hinter meinem Hund, und wenn er da hinten irgendwie Ärger hat, dann lache ich einfach ein bisschen. Dann ist alles gut. Ja, interessante Menschen. Auch hier erkennst du natürlich diese Machtlosigkeit, die haben ja gar keinen Einfluss auf die Situation. Und das siehst du auch an dem Hund. Der ist auch völlig unstrukturiert, der weiß nicht, was er machen soll. Tut's mir richtig leid für den Hund, weil dem würde es echt helfen, wenn er wüsste, wie er es besser machen kann, aber es hilft ihm halt niemand. Ne? Und wenn du das dir 2 Wochen lang anguckst, dann hast du alles gesehen eigentlich an Hundehaltern, was es so gibt da draußen. Und
fast eine Sozialstudie.
Ja, wirklich, interessant. Also, aber mein Fazit ist, 90% sind halt richtig cool drauf. Ist so. 90% der Menschen, die ich in den letzten 2 Wochen, und es waren echt viele, getroffen habe, waren nett, rücksichtsvoll, hatten ihren Hund entweder im Griff oder unter Kontrolle. Eins von beiden, das war nett. Ne? Und natürlich gibt es halt die paar Menschen, die halt, aber die fallen immer besonders auf. Ne? Die sind halt, das ist aber wie immer in der Gesellschaft, wenn einer sich daneben benimmt, dann ist das laut. Dann nimmt man das immer besonders wahr. Und dann passiert das auch schnell, dass man sagt, ja, so ist das oder so sind die Leute. Aber so ist das eigentlich nicht. Wenn ich eine Strichliste gemacht hätte, ich sag dir, das ist eine Minderheit, eine absolute Minderheit.
Ich bin grundsätzlich bei dir. Ich habe leider, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere, aber ich habe das eben in meinem Umfeld, sagen wir es mal so, auch genau das Gegenteil. Also ich habe auch wirklich da den Spiegel der Hunde in dem Fall, die sagen, ich komme gar nicht klar. Und zwar deshalb, weil du mir überhaupt keine Grenzen setzt, weil du mir überhaupt nicht in irgendeiner Form Hilfestellung gibst, wie ich mich verhalten soll. Also verhalte ich mich so, wie ich das jetzt einfach mache. Und fühle mich aber auch als Hund ein Stück weit lost, überfordert. Und auch vieles einfach, das unausgesprochen ist. Und das finde ich so bitter zu sehen, weil diese Hunde wirklich, die flaggen das die ganze Zeit so, hallo, tu was. Und sie sind auch hektisch, weil sie gar nicht richtig wissen, was sie tun sollen. Sie sind irgendwie in einem sozialen Gefüge und sind trotzdem nicht drin. Und das habe ich immer dann, wenn ich das sehe, denke ich so, mein Gott, die armen Hunde. Warum?
Du hast auch völlig recht. Das gibt's ganz, ganz viel da, gebe ich dir recht. Das sind ja die meisten Menschen auch, mit denen ich beruflich zusammenkomme. Das ist völlig klar, aber das sind halt nicht die Leute, die an den Strand gehen und dann einfach die Leine abmachen und sagen, nach mir die Sintflut. Also zumindest ist es halt oft so, dass die Menschen, die einen Hund haben, den sie einfach null, mit dem es keine Kooperation gibt, wo es nicht funktioniert, wo der Hund, wie du sagst, lost ist, die gehen halt auch nicht an den Strand, machen die Leine ab. Die gehen wahrscheinlich morgens um 5 und abends um 7, weil sie genau wissen, das wird eh nur Ärger geben, habe ich keinen Bock drauf. Oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, das sind halt nicht die Menschen, die ich da jetzt am Strand treffe.
Hast du Glück.
In der Regel. Weißt du, was ich meine? Aber natürlich ist mir völlig klar, ich bin ja Hundetrainerin, ich weiß ja, dass es natürlich viele Menschen und Hunde gibt, die noch nicht zusammengefunden haben und die noch kein Konzept haben, das ist klar. Ich finde das auch nicht schlimm, solange man sich darüber im Klaren ist und davor hat, da auch was dagegen zu tun und daran arbeitet. Ne? Schade ist das halt, wenn du das aufgegeben hast, der Hund damit leben muss. Und jetzt denke ich gerade hier an Köln und an meine Spaziergänge hier. Da ist die Frequenz definitiv auch höher als da in Holland am Strand. Aber ja ich weiß nicht, also, schwierig.
Ich glaube, die Holland-Situation kennen wir alle. Und ob es Holland, Frankreich, Spanien, wo auch immer ist, aber da ist dann auch mehr Platz, da sind Hunde. Sollen auch toben und so weiter. Es ist eine Urlaubssituation, eine Sondersituation. Ich bin nicht sicher, ob die im Alltag auch so Bestand hätte. Ich weiß safe, ich kenne einige, die eben, wo die Hunde ganz klar schon seit langer, langer Zeit und nicht nur der erste Hund und der zweite und auch die Hunde davor immer schon gesagt haben, hallo, hilf mir, tu was. Und es wird nicht gehört. Und dann wundert man sich, dass die Hunde auch völlig aus dem Ruder laufen. Und das sind trotzdem Menschen, die dann den Hund von der Leine abmachen im Wald. Das sind trotzdem die Menschen, die immer sagen, die anderen sind schuld. Ich bin nicht schuld. Ich habe das doch alles im Griff. Haben sie nicht. Und du siehst es auch. Und es ist gar nicht, es ist jetzt gar nicht so, weil wir jetzt hier diesen Podcast machen, es würde jeder sehen, dass da was schief läuft. Niemand hat aber auch den Mumm zu sagen, für mir fällt es übrigens auch schwer, dann zu sagen, ey, guck doch mal, das geht nicht. Du kannst es so nicht laufen lassen. Weil der Hund verselbstständigt sich. Und das ist nichts Gutes, was da passiert. Und nicht erst seit, also es gibt da auch innerhalb meines Umfelds auch Leute, die haben nicht den ersten Hund, bei dem das so ist, sondern es geht durch Generationen von Hunden quasi so. Und immer ging es auch irgendwo schief. Also irgendwo passierte auch irgendwas. Und mal davon abgesehen, das ist jetzt natürlich sehr viel Interpretation, keiner dieser Hunde wurde wirklich alt. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass die sich auch vorzeitig verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, ist jetzt wirklich sehr viel, fast schon esoterisch, aber keiner dieser Hunde ist wirklich alt geworden.
Ja, ich weiß halt nicht, wäre jetzt alles Mutmaßung. Da gibt es meines Wissens nach auch keine belegbaren Studien zu oder so, aber natürlich kann ich mir schon vorstellen, wie auch bei uns Menschen, dass jemand, der erfüllt, glücklich und zufrieden ist, eher dazu neigt, ein höheres Alter zu erreichen, als jemand, der vielleicht nicht eben sich nicht gut fühlt in seinem Leben und da vielleicht auch eher dazu neigt, dann krank zu werden oder so. Das kann wohl sein. Ich weiß schon, was du meinst und es ist ja, aber weißt du, bei dieser Sache mit dem Spiegel, man muss halt auch reingucken in den Spiegel. Viele Menschen versperren sich ja davor, das zu sehen oder die Verantwortung zu übernehmen dafür, dass sie da in der möglicherweise auch verantwortlich sind für die Probleme, die da sind. Das würde bedeuten, erstmal müsste man damit leben, dass man möglicherweise vielleicht, und ich mag das Wort Schuld hier nicht benutzen, weil das für mich ist Schuld immer etwas, das bedingt auch eine gewisse Mutwilligkeit, dass man die Absicht hatte. Deswegen finde ich Schuld immer schwierig, sondern immer viel, viel mehr, dass man dafür verantwortlich ist. Ja. Dass Dinge so sind, wie sie sind. Und es kostet oft Kraft und Mühe, die man gar nicht mehr hat, um das wieder gerade zu biegen oder in Ordnung zu kriegen. Und das Pensum an Energie und Kraft, die ein Mensch hat, ist halt auch total individuell. Es gibt Leute, die sind, haben unheimlich viel Energie und Kraft, und es gibt andere, die haben halt eben ein sehr kleines Kontingent nur von der Natur gegeben bekommen, und das ist schnell aufgebraucht. Und wenn dann so eine schwierige Sache mit einem Hund, der da irgendwie völlig frei dreht, und du fühlst dich so ohnmächtig. Also ich habe so oft Menschen vor mir stehen gehabt, die mit ganzem Herzen sich gewünscht haben, es wäre anders, aber sie hatten wirklich nicht die Geduld, nicht die Kraft, nicht die Energie, diesen ganzen Weg zu gehen. Und das ist so anstrengend und so müßig. Und diese Menschen brauchen dann auch wirklich viel Unterstützung und gutes Zureden. Und da muss man auch fehlerfreundlich sein. Und das ist, also ich finde es, weißt du, ich denke mir immer, wenn es nicht gut klappt, ist das die eine Sache. Wenn es nicht gut klappt und du an den Strand gehst und drauf scheißt, was passiert, dann ist es scheiße. Dann bist du ein Assi.
Ja.
Ne? Ansonsten, ich finde, es darf nicht gut klappen. Es ist in Ordnung, wenn es nicht gut klappt. Das ist okay. Ne? Jeder darf scheitern an gewissen Aufgaben. Lass uns doch gucken, wie wir es regeln können irgendwie. Ne? Aber es einfach zu sagen, ist mir doch egal. Und dann sollen doch die anderen da jetzt drunter leiden, unter meinem Nicht-Übernehmen von Verantwortung. Das ist halt scheiße.
Dem ist nichts, aber auch nichts hinzuzufügen. Kann ich dir nur beipflichten. Und ich denke aber, du hast einen Satz gesagt, den ich wirklich elementar finde. Man muss sich eben auch drauf einlassen auf diesen Spiegel. Und manchmal tut es weh, in diesen Spiegel reinzugucken, wie es eben so ist, wie wir es so an sich haben. Manchmal ist es aber auch ganz gut, das auszuhalten, oder auch interessant oder auch manchmal super, super schön. Je nachdem, wie man sich so fühlt und je nachdem, wie man sich darauf einlässt. Und ich glaube, man kann nur dafür plädieren, das zu tun. Weil nichts ist so ehrlich wie ein Spiegel. Das ist auch die Wahrheit. Und vielleicht nehmen wir das einfach mal so mit auf unsere verrückte Reise durch die Tierwelt, die Hundewelt, und hören uns nächste Woche wieder bei Der will nicht nur spielen. Und dann mit einem sehr, sehr schönen Thema, das du dir ausgedacht hast.
Oh Mist, jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
What?
Das tut mir so, hör mal. Da haben wir doch letzte Woche drüber geschrieben, über die nächsten Themen. Das ist aber mal, was war es denn? Ich gucke. Und ja. Wann ist ein Hund sozial?
So. Genau, weil es dahin passt auch. Was wir jetzt gerade eben in 45 Minuten lange besprochen haben, wo du gesagt hast, Assi, was ist denn sozial? Wann ist denn ein Hund sozial?
Ah, schön.
Guck mal, da sind wir wieder bei der Brücke.
Ich freue mich jetzt wieder an dieser Themen. Bis nächste Woche, Mike.
Bis nächste Woche.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.